Unser Thema: Sehnsucht nach dem Wir. Die Sache mit der Familie ist ja bekanntermaßen kompliziert und viele reduzieren die eigene Erfahrung mit Familie ungefähr auf folgende Frage: Wie kann es sein, dass alle anderen in meiner Familie völlig durchgeknallt zu sein scheinen, während ich völlig normal bin? Ich meine, wie kann das sein? Warum? Wie kann es sein, dass ich mein Dasein in einer Menschenansammlung voller Verrückten friste und dass sich das Ganze auch noch Familie heißt? Und diese Leute soll man dann auch noch lieben? Tja, damit sind wir bei einer der Grundfragen des Lebens überhaupt. Warum lässt Gott das Böse in der Welt zu? Ich hoffe ja, dass das nicht unsere grundsätzliche Einstellung zur Familie ist, aber für einen Moment, für einen Augenblick des Gedankens, wer hat diesen Gedanken schon mal gehabt? Will ich mal gerne sehen. Jens, aber jetzt Hände hoch hier. Okay, ich sehe zumindest Einzelne sind es, wir verstehen uns. Ich möchte heute gerne mal den Blick von der Bibel auf das Wir in der Familie werfen. Oder von der Bibel her die Perspektive auf Familie gewinnen. Und ich habe mal geschaut, in der Bibel gibt es da viele Familiengeschichten. Gibt es eigentlich in der Bibel so eine Art, sagen wir mal, Vorzeigefamilie? Die Bibel ist ja dick, voller Familiengeschichten. Gibt es so eine Bilderbuchfamilie in der Bibel, wo man sagen kann, die ist so richtig perfekt, danach können wir uns ausstrecken? Ich muss sagen, ich habe jetzt nochmal durchgeblättert. Fehlanzeige. Komplette Fehlanzeige. Fängt ja schon mal an mit der Familie Adam und Eva. Die haben sich gegenseitig die Schuld schon mal in die Schuhe geschoben dafür, wer jetzt Schuld daran hat, von der verbotenen Frucht genommen zu haben. Ihre Söhne haben so miteinander gestritten, dass sie sich gegenseitig oder eine der anderen umgebracht hat. Also ich sage jetzt mal so, als Prototyp von Familie fallen die schon mal aus. Familie Abraham. Abraham hat ein Kind mit der Magd seiner Frau gezeugt. Es war damals wohl legal, aber man muss schon sagen, Sarah, seine richtige Frau, kam damit nicht so richtig klar. Und Gott, so ganz im Sinne Gottes, war das ja auch nicht. Also Abraham, ich weiß nicht. Familie Jakob. Heute würde man sagen, klassische Patchwork-Familie. Ein Vater, viele Kinder, mehrere Frauen. Er hat dann auch noch manche Kinder den anderen bevorzugt und das ist bekanntlich nicht gut ausgegangen. Muss es doch im Neuen Testament wenigstens ein positives Beispiel geben, oder? Die heilige Familie. Maria und Josef. Romantik pur. Da im Stall von Bethlehem. Aber die Wahrheit ist, der älteste Sohn Jesus war schon mal ein voreheliges Kind. Dann dürfte es sich ja auch in Zwischenzeit rumgesprochen haben, dass Josef nicht der Vater dieses Kindes war. Und die beiden hatten dann später aber noch andere Kinder miteinander. Josef wird aber zu unserer Überraschung später im Neuen Testament, in den Evangelien überhaupt nicht mehr erwähnt. Das ist sehr irritierend. Die Theologen sagen, das ist sehr ungewöhnlich. Es könnte sein, dass er früh gestorben ist. Meine persönliche Theorie ist eine andere. Muss man sich mal vorstellen. Maria wird übereinstimmend als eine sehr starke, glaubensstarke Frau und Persönlichkeit dargestellt. Der älteste Sohn hat von sich behauptet, der Sohn Gottes sein. Meine Theorie ist, Spekulation auch, meine Theorie ist, der Mann hat einfach irgendwann die Nerven verloren und ist abgehauen. Und so war Maria alleinerziehende Mutter mit, man weiß nicht genau, wie vielen Kindern, 5 waren es mindestens. Also Freunde, wenn ich hier so in die Runde schaue, würde ich sagen, herzlich willkommen im Club. Ihr mit eurer Familiengeschichte hättet gute Chancen, in die Bibel aufgenommen zu werden. Yeah. Oder? Wo wir gerade dabei waren, ich habe eine Frage. und habe mir eine Frage gestellt, Stichwort heilige Familie. Also, wenn da von der heiligen Familie die Rede ist, es aber so unheilig zugeht, was ist eigentlich genau mit heilig gemeint? Was ist mit heilig gemeint? Heilig im Sinne der Bibel meint nicht perfekt. Heilig meint nicht perfekt, sondern das Wort heilig bedeutet zu Gott gehörend. Besonders für Gott sein. Also zum Beispiel ist im Alten Testament ja zum Beispiel die Rede von den Heiligen, also vom Tempel, wo der Tempel erklärt wird. Da ist die Rede von den heiligen Geräten. Die heiligen Geräte waren nicht deshalb heilig, weil sie so perfekt waren, sondern weil sie einfach dafür reserviert waren, im Tempel gebraucht zu werden, weil sie für Gott reserviert waren, weil sie zu Gott gehörten. Die waren nicht unbedingt besonders schöner oder besser oder wertvoller. Die waren einfach nur für Gott. Das ist alles. Und hier ist meine erste Botschaft für heute. Mein erster Punkt, den ich euch, den ich uns allen, den ich mir auch zusprechen möchte, an den ich uns erinnern möchte. Wir müssen nicht perfekt sein. Nicht als Menschen. Nicht als Partner. Nicht als Familie, nicht als Gemeinde, nicht als Gemeindefamilie. Wir müssen nicht perfekt sein. Aber wir dürfen uns, wir sollen uns immer wieder daran erinnern, dass wir zu Gott gehören. Dass Gott auf unserer Seite ist. Dass wir mit dem, was wir sind, wir persönlich, wir als Familie, zu Gott gehören. Mit all unserem Glück, aber auch mit all unserem Scheitern, mit den Bruchstücken. Wir sind nicht besser als andere. Wir müssen nicht perfekt sein. Aber wir dürfen wissen, dass wir brutto, mit dem ganzen Glück, mit dem ganzen Schatz, mit der ganzen Freude und auch mit unseren Bruchstücken, dass wir zu Gott gehören. Heilig zu sein. Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das ist aber kein Anspruch. Hier liegt die Latte, Freunde. Sondern das ist ein Zuspruch, eine Zusage, eine Handreichung Gottes. Ich bin auf eurer Seite. Ihr seid nicht allein. Gerade mit euren Bruchstücken, mit eurem Scheitern, mit eurem Zu-Kurz-Kommen. Ich bin auf eurer Seite. Du bist nicht allein. Komm, wir gehen gemeinsam. Das meint heilig. In Bezug auf unsere Partnerschaft, in Bezug auf unser Leben, in Bezug auf unsere Ehe, in Bezug auf unsere Familie, in Bezug auf unsere Gemeinde. Es wird immer Trial and Error bleiben. Das ist vielleicht das Wichtigste, was ich euch heute sagen möchte. Wir werden ja nachher noch das Interview machen, aber das so das Wichtigste vielleicht, an was ich uns erinnern möchte, ist vielleicht nicht, vielleicht keine neue Erkenntnis, aber ist es nicht so, dass wir das immer wieder vergessen? Dass wir uns kirre machen lassen, wenn wir irgendwelche Familienmagazine lesen, mit den ganzen Ansprüchen dieser tollen Familien, mit den eigenen Ansprüchen, die wir haben? Möchte uns daran erinnern, dass wir bei Gott so angenommen sind, wie wir sind. Dass wir, um es mal theologisch zu sagen, von seiner Gnade her leben und nicht vom Genügen irgendwelcher Ansprüche. Das ist unglaublich entlastend erstmal, aber auch motivierend, oder? Mein zweiter Punkt heute hängt, also wenn wir der Sehnsucht nach dem Wir in der Familie nachspüren, hängt mit dem Schöpfungsbericht zusammen. Also mit der Schöpfungsgeschichte in Bibel. Gleich die ersten Seiten auf der Bibel ist ja davon die Rede, dass Gott die Welt erschafft und so weiter. Und was ich da immer wieder sehr erstaunlich finde, ist, dass Gott diese zwei Universen schafft, in die der Mensch hineingestellt wird. Diese zwei Universen. Das eine Universum ist die Welt der Dinge. Gott schafft den Kosmos, die Erde, die Natur, die Tierwelt, die Menschen. Und der zweite Kosmos ist die Welt der Beziehungen. Dass der Mensch in eine Beziehungswelt hineingestellt wird, in die Beziehung zu Gott hin, in der Beziehung zu den anderen Menschen und in Beziehung zu den Dingen dieser Welt. Ich finde sogar mehr noch. Ich finde sogar, der Fokus liegt darauf, dass der Mensch in eine Beziehungswelt hineingeschaffen ist und hineingestellt ist. Und dass der Rahmen, der Ort, wo diese Beziehungen stattfinden, die Welt ist, die wir greifen können. Aber der Fokus liegt auf der Beziehung. Gott wird uns ja vorgestellt in der Bibel als Beziehungswesen. Gott selbst ist, theologisch gesprochen, eine Trinität. Drei in eins, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist in sich selbst ein Beziehungswesen. Deswegen sagen wir auch, Gott ist Liebe, weil er in sich selbst eine aufgeräumte Beziehungswelt hat. Und aus dieser Beziehung heraus, also Gott, der eine Beziehung in sich ist, durch und durch Beziehung ist und Liebe ist, schafft er den Menschen als ein Beziehungswesen. Logisch, kann ja gar nicht anders. Und er schafft ihn als Gegenüber zunächst mal in eine Beziehung zu sich. Und dann stellt er den Menschen in eine Beziehung zu den Mitmenschen und zur Tierwelt, zur Umwelt und so weiter. In der Bibel hört sich das so an. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Ebenbild schuf er sie. Man könnte sagen, als Gegenüber, als Beziehungsgegenüber. Und er schuf sie als Mann und Frau, als zwei unterschiedliche Individuen, die wiederum in einer Beziehung zueinander stehen. Und Gott segne die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und dann im zweiten Kapitel heißt es, der Herr dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Im Hebräischen steht da eine Hilfe. Gemeint ist eine Lebenshilfe. Er kann nicht allein. Er braucht das Gegenüber. Er braucht diese Hilfe. Beide Menschen brauchen einander. Wir brauchen, um leben zu können, beides. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Mitmenschen. Der große Religionsphilosoph Martin Buber hat in seinem unglaublich klugen Büchlein Ich und Du es folgendermaßen ausgedrückt. Die Welt ist dem Menschen zwiefältig. Das eine Grundwort ist ich es. Und das andere Grundwort ist ich du. Die Welt gehört dem Grundwort ich es zu. Und das Grundwort ich du stiftet die Welt der Beziehung. Also diese beiden Universen, Beziehungswelt, Umwelt. Und dann schreibt er, das Grundwort Ich, Du kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden. Die Einsammlung und Verschmelzung zum ganzen Wesen kann nie durch mich, kann nie ohne mich geschehen. Ich werde am Du. Ich werdend spreche ich Du. Und dann kommt dieser Satz, für den er berühmt wurde. Alles Wirkliche im Leben ist Begegnung. Alles Wirkliche im Leben ist Begegnung. Der Mensch ist von Anfang an als Beziehungswesen geschaffen. Und zur Beziehung bestimmt. Wir leben aus der Beziehung. Wir werden zum Ich, zur Persönlichkeit, durch die Interaktion mit unserem Nächsten, durch die Beziehung. Das Wir lässt uns leben. Nicht ich, wie können einzelne Individuen zum Wir werden, sondern wenn wir das Wir finden, werden wir zum Ich. Es ist gerade so umgekehrt. Und für dieses Ich werden am Wir braucht es eine verlässliche, verantwortungsvollen, einen verlässlichen, verantwortungsvollen Beziehungsrahmen, was zum Beispiel die Familie ist, was zum Beispiel eine Ehe ist. Ein Beziehungsrahmen, der Treue und Liebe zu Gott entspricht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er braucht eine Hilfe, er braucht ein Du, er braucht ein Wir. Das finden wir in Gott und finden wir in unseren Mitmenschen. Es ist nicht erstaunlich, dass Tiere oft schon am ersten Tag ihrer Geburt stehen können und die ersten Schritte gehen können, dass sie nach wenigen Wochen Nahrung aufnehmen können, also selber Nahrung aufnehmen können, selber lebensfähig sind, sich behaupten können, sich zurechtfinden können in der Welt. Und Menschen normalerweise 15, 20 Jahre brauchen, um lebenstüchtig zu werden. Ist es nicht erstaunlich, wie sehr wir Menschen angewiesen sind auf dieses lebenstüchtig werden durch das Wir in der Familie oder zumindest in einem Umfeld verlässlicher Beziehung. Wir können nicht leben ohne das. Ist das nicht erstaunlich? Martin Buber schreibt, der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. Und Du meint immer die Beziehung, in der Beziehungswelt. Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, in diesem Wir, wir brauchen dieses Wir. Wir müssen diesem Wir nachspüren, dass wir zum Ich werden. Und der Punkt, den ich machen möchte, ist, dieses Wir ist nicht ein Bilderbuch-Wir. Ist nicht ein perfektes Wir. Nicht ein Friede-Freude-Eierkuchen-Wir. Es ist wichtig, dass es so ist. Es ist wichtig, dass wir in der Familie auch Wertschätzung und Annahme und Liebe erfahren. Das ist wirklich wichtig. Aber es gehört dazu. Und es wird immer so sein, dass in diesem Rahmen, wo eine stabile Beziehung ist, es auch Konflikte gibt und wahrscheinlich nur da wirklich geben kann, weil ja dieser tragfähige Rahmen da ist. Und beides zusammen, einerseits die Erfahrung von Wertschätzung und Liebe und Bejahung, aber auch das Lernen, Konflikte auszutragen, die Erfahrung zu machen, dass man sich gestritten hat und danach wieder versöhnt. Das macht lebenstüchtig. Das ist der Punkt, den ich meine. Ich glaube, dass wir manchmal so etwas anderes im Kopf haben, wenn wir meinen oder Familie meinen. Eigentlich sollte es nur immer rund sein und glatt und immer nur glücklich. Das wird so nicht sein. Das andere ist auch, zwar doof, aber gehört auch mit dazu. Und ich denke, mancher Konflikt kann auch nur aufbrechen, weil man weiß, es ist eine stabile Beziehung da. Und beides zusammen dient dazu, dass wir Ich werden und persönlich werden, eine Persönlichkeit werden. Wie kommen wir vom Ich zum Wir in der Familie, indem wir gemeinsam unser Wir entdecken, indem wir lernen, uns darauf einzulassen. Nicht eine Friede, Freude, Eierkuchen Familie suchen, sondern mitbauen und mithelfen an dem, was da ist, die Beziehungen, die da sind, die stärken. Einerseits durch Wertschätzung, dadurch, dass wir sagen, dass wir uns lieben und auch lernen, gemeinsam Konflikte durchzutragen. Ich will zum Schluss kommen. Was ich heute sagen wollte, ist, dass Gott uns einlädt, der Sehnsucht nach dem Wir nachzuspüren. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Wir sind so und wir brauchen das. Und das gehört zu uns. Hören wir auf, uns davon zu denken, es ist ja leichter, wenn wir uns davon stehlen, aus diesen Beziehungen, die Partnerschaft heißen, Familie heißen oder Gemeinde heißen. Es gibt keine perfekte Familie. Nicht in der Bibel und nicht im Leben. Wenn Wenn wir also das Gefühl haben, wir sind von lauter Verrückten umgeben und ich bin ja der einzige Normale, dann möchte ich ein wenig Zweifel in diese Wahrnehmung streuen. Aber nur ein wenig. Oder ich will es mal anders sagen. Es stimmt. Gott liebt dich. Gott liebt dich so, wie du bist. Auch mit deinen Macken, auch mit deiner selbst wahrgenommenen totalen Normalität im Gegensatz zu den anderen. Aber der Punkt ist, Gott liebt die anderen auch, mit denen ich so zu tun habe. Auch, und zwar auch mit ihren Macken. Und die Kunst ist, sich gegenseitig so anzunehmen, wie wir sind. Oder Jesus hat gesagt, nehmt einander an, wie Christus euch auch angenommen hat. Vielleicht könnte das eine Spur sein. Zu wissen, den anderen hat ja Christus, liebt Christus ja auch, hat ihn angenommen, wie er ist. Mich natürlich auch, aber den anderen natürlich auch. Und meine Aufgabe ist es, den anderen auch so anzunehmen, wie Christus ihn angenommen hat. Und von ihm her bekommen wir auch die Kraft dazu. Amen. Ein erster Impuls, eine erste Spur. Wenn ihr mögt, habt ihr die Karten. Und jetzt darf ich mal Elisabeth Garlichs nach vorne bitten. Das ist für dich. Ich bin noch hier dran, ne? Also ich möchte euch Elisabeth, Dr. Elisabeth Garlichs, ne? Wenn man schon mal sich durch eine Promotion gequält hat, darf ich es auch mal sagen, einmal erwähnen. Du bist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, hast eine eigene Praxis hier in Hamburg und bist Mutter von 3 Kindern. 3, 7 und 9 Jahre, also man möchte sagen, Profi in Theorie und Praxis. Und du bist ehrenamtlich engagiert im Kirchengemeinderat St. Johannes. Und aus dem Zusammenhang kennen wir uns auch. Und ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee, dich mal hier zu haben, zu diesem Thema. Ich freue mich, dass du da bist.
Schön, danke.
Kann man ja mal. Seid ihr eine perfekte Familie zu Hause?
Weit davon entfernt. Also wir lieben und streiten uns, wir schreien uns an, aber glücklicherweise vertragen wir uns dann auch wieder.
Ja, genau. Du hast ja alle komplett in den Kindergottesdienst geschickt, du kannst also freisprechen.
Also ist herrlich, mal so ganz unter...
Genau. Aber ich werde nachhaken, ob es nur Theorie ist oder auch Praxis. Wie ist das eigentlich? Ist das eher förderlich oder eher hinderlich, wenn man sozusagen Profi ist in Sachen Familienberatung? Weiß man dann zu viel und steht sich selber im Wege oder was würdest du sagen?
Man weiß natürlich schon eine Menge. Ich glaube oder ich hoffe, dass es eher förderlich ist und nicht hinderlich ist, da es den sogenannten emotionalen Liebestank gibt. Und da versuche ich schon darauf zu achten, dass dieser Liebestank gefüllt ist. Denn das ist bei uns Erwachsenen auch so. Wenn der gefüllt ist, dann können wir auch gelassener und ruhiger die Dinge angehen, die uns nerven oder die uns einfach massiv stören.
Ein Liebestank.
Genau.
Wo steht der bei euch?
Der war.
Haben wir denn auch? Also klingt genau, ja interessant. Was ist das? Was genau, hat es damit auf sich?
Ja, also jeder Mensch hat einen Liebestank, egal Kinder oder Erwachsene, wir alle haben einen Liebestank. Wir haben alle unsere eigene Liebessprache. Es gibt 5 Sprachen der Liebe. Das ist Lob und Anerkennung, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit, Zeit zu zweit und die Geschenke, die von Herzen kommen. Und jeder von uns fühlt sich durch eine besondere Liebessprache besonders geliebt oder wahrgenommen oder gesehen. Und es ist die Kunst, dass wir eben wissen, was ist denn die Liebessprache des anderen? Nicht, was ist meine Liebessprache, sondern was ist die des anderen? Und da gucke ich eben, versuche ich in der Familie, aber letztendlich auch im Freundeskreis zu gucken, okay, der andere fühlt sich vielleicht mehr geliebt, wenn ich ihn lobe. Der andere fühlt sich aber vielleicht mehr geliebt, wenn ich ihm Hilfsbereitschaft anbiete. Also das ist bei jedem anders.
Klingt spannend. Steht das irgendwo drauf, wenn die Kinder so ankommen, so bei der Geburt? Oder wie?
Nein, das kriegt man natürlich mit Vaterherz oder Mutterherz. Man kriegt das raus, worauf ein Kind mehr anspricht. Also bei meinen Kindern ist auch unterschiedlich. Der eine Sohn, der muss öfters geknuddelt werden. Da merke ich, okay, jetzt kommt er zur Ruhe und jetzt ist er wieder ansprechbar. Der andere, der möchte lieber sagen, Mensch, das hast du klasse gemacht. Da bist du richtig toll, cool. So, das, man merkt es, wie die Kinder ja, reagieren in der Ansprache.
Also Trial and Error.
Genau.
Kann man sagen, ja. Ne, was funktioniert,
genau.
Und was wirkt.
Und dann kann sich das natürlich auch verändern, nicht? Also ich sage mal, es gibt solche und solche Phasen. Aber letztendlich wie bei uns Erwachsenen auch. Nicht? Das ist so, ja.
Oder man kann fragen, möchtest du lieber ein tolles Geschenk oder geknuddelt werden?
Genau, zum Beispiel.
Könnt ihr mal fragen, so. Ja. Fragen kostet nichts.
Ja, genau.
Wer hat das gesagt? Hier Zitat. Du musst einen Menschen fragen, vielleicht kann es er dir sagen.
Ja.
Ja, das war
zum Beispiel, Sprache. Ja, doch.
Interessiert mich mal, was sind so die Klassiker, mit denen Menschen, Familien oder Eltern mit ihren Kindern, Jugendlichen zu dir kommen? Was sind so die Klassiker?
Ja, die Klassiker, es gibt viele Klassiker, aber vielleicht einen greife ich mal raus, dass die meisten Familien ein hohes Pensum haben an Alltagsstress, an Arbeitsstress, an Freizeitstress, an Schulstress und es fehlt den Familien an Zeit, wirklich Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu hören, wie es einem geht, was emotional gerade am Tag los war, welche Lehrerin genervt hat oder welcher Schüler vielleicht geärgert hat. Und Zeit, es ist in den Familien alles sehr durchgetaktet, sage ich mal. Die meisten Eltern sind erwerbstätig, die Kinder werden lang fremdbetreut und da ist dann wenig Zeit, ja auch mal abzuhängen oder Langeweile zu haben. Und dann bricht das Kartenhaus Familie eben schnell zusammen, wenn irgendwas Unvorhergesehenes kommt. Also da ist ein Termin reingekommen oder da ist jemand krank geworden. Und dann steht die Logistik oder der ganze Zeitplan steht dann so im Vordergrund, aber nicht dieses Zeitmiteinander, sich wahrzunehmen, was beschäftigt dich, was bewegt dich, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dann eskaliert es, weil wir ja wenig Zeit miteinander haben, um das emotional aufzufangen. Und dann kommen die ganzen Störungsbilder von A bis Z, sage ich mal, auf den Tisch.
Ja, ist es wirklich so einfach? Ich meine, ist das simpel? Ich meine, es ist nicht einfach, aber klingt simpel. Sind es wirklich so einfache Dinge, um die es letztlich geht?
Also ich denke mal, klar, es ist schwierig jetzt innerhalb von ein paar Minuten so ein Ad-Hoc-Programm durchzuziehen, aber
naja, so.
Zeit ist schon Mangelware. Zeit ist Mangelware und das kann man eben auch nicht outsourcen, sage ich mal, wie man Dienstleistungen ins Haus bestellt, sondern Zeit entspannt ein Miteinander und das hat natürlich seinen Preis, weil dann eine To-Do-Liste eben nicht abgearbeitet wird und eine E-Mail bleibt eben auch unbeantwortet. Aber wenn wir wirklich miteinander Zeit verbringen, dann kann sich vieles lösen. Dann kann sich schon einiges lösen, weil die Kinder einfach erzählen können, was sie bedrückt. Und wenn sie es aber nicht erzählen können, dann staut sich irgendwas an. Und wenn sich was anstaut, dann kommt was in eine Schieflage oder der Rahmen wird immer enger, der Handlungsspielraum. Und dann natürlich nicht, wenn das einmal passiert. Aber wenn es über viele Monate oder Jahre passiert, dann kann sich da was anstauen. Deswegen früh reagieren, das ist immer gut.
Letzte Frage. Wir sind hier in der Kirche. Du bist Christin. Was wäre eigentlich aus deiner Sicht, jetzt so als Mutter, als Christin, als Therapeutin, eine echte, vielleicht total unterschätzte Ressource von unserem Glauben her für dieses ganze Thema zu wenig Zeit miteinander, Sehnsucht nach dem Wir, wie können wir zum Wir finden? Was sind Ressourcen, die wir im Glauben haben?
Also eine, finde ich, sehr wichtige Ressource ist, ich fühle mich unendlich geliebt. Also ich bin ein durch und durch geliebter Mensch und wenn ich das Gefühl habe, für mich ist gesorgt und zwar in Hülle und Fülle und auch darüber hinaus, dann, also wenn quasi auch mein Liebestank gefüllt ist, dann kann ich mich zurücknehmen zugunsten eines Wirs. Dann kann ich auch sagen, okay, wie sieht denn deine Perspektive aus, wie du die Dinge siehst? Oder ich kann einfach leichter vielleicht Kompromisse schließen. Oder ich kann auch mal vielleicht schweigen aus Liebe, aus einer Haltung, sage ich mal, der inneren Großzügigkeit, ohne, das ist wichtig, ohne dass dabei Groll entsteht. Wenn ich für mich, sage ich mal, wenn ich gesättigt bin, sage ich mal, von der Liebe des himmlischen Vaters oder auch wenn ich selber vielleicht meinen eigenen Liebestank füllen kann, dann kann ich großzügig schenken. Dann kann ich mich großzügig in die Gemeinschaft einbringen, ja großzügig das, sage ich mal, zum Wir kommen. Und diese Jahreslosung, die vor vielen Jahren mal war, nehmt einander an zur Ehre Gottes, die hat mich sehr begleitet, weil ich gemerkt habe, Mensch, ich mache Gott eine Freude, wenn wir einander annehmen. Und das gibt mir die Kraft, den anderen stehen zu lassen. Ich muss nicht zu allem meinen Senf dazugeben, wie der nun die Spülmaschine einräumt, wie der Kühlschrank eingeräumt wird. Ich kann ja auch denken, okay, ich mache es anders, der andere macht es auch anders, aber er macht es ja nicht falsch deswegen. Und diese Jahreslosung nimmt einander an zur Ehre Gottes, das hat mir die Kraft gegeben, den anderen zweifach zu sehen. Einmal so, wie er ist, aber auch so, wie Gott ihn gemeint hat.
Das klingt für mich sehr plausibel. Also den eigenen Liebestank befüllen, dann kann ich... Aber darf ich persönliche Frage, wie machst du das? Wie lässt du dir von Gott deinen eigenen Liebestank befüllen, sodass du aus den vollen...
Also weitergehen kannst? Ich liebe diesen Satz, Distanz schafft Nähe. Also ich muss immer wieder mich zurückziehen, dann kann ich wieder auch freundlich zu meinen Familienmitgliedern auf sie zugehen. Also ich persönlich, ist eine heimliche Leidenschaft, ich setze mich total gerne zum Beispiel ins Restaurant, weil ich gerne genieße, ich esse gerne und dann tanke ich für mich auf, ich lese dann gerne eine Zeitung und dann komme ich auch mit meinen Emotionen runter und wenn ich dann wieder in die Familie gehe, ins Chaos, dann bin ich wieder auch ganz ruhig in mir. Also ich tanke auf durch Alleinsein. Da tanke ich auf, natürlich auch durchs Gebet tanke ich auf, durch Gottesdienst tanke ich auf.
Gottesdienst, du hast mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich weiß von dir, du hast mal gesagt, wenn wir da morgens zum Gottesdienst fahren, ja, ja, aus dem Chaos.
Ja, stimmt.
Und das Beste am Gottesdienst ist nicht die Predigt, es ist einfach nur dieser Schutzraum. Die Kinder sind im Kindergottesdienst. Hier darf mich jetzt keiner stören. Und das, diese Stunde ist meine Stunde.
Ja, das
hast
stimmt.
du mal gesagt.
Ja, das
fand
stimmt.
ich faszinierend.
Und ich habe auch eingeführt in meiner Familie, also montags bis Samstag dürfen die das Radioprogramm im Auto bestimmen. Aber Sonntag, wenn wir
zur Kirche, da ist irgendwie
da ist meine klassische Musik dran, Bach-Kantate. Und das habe ich knallhart durchgezogen, weil ich denke, ich will jetzt runterkommen. Ich will mich auf den Gottesdienst vorbereiten. Wir haben 20 Minuten Autoweg. Und das wird mittlerweile auch absolut akzeptiert. Aber da tanke ich auf. Einfach auch in, ja, klassischer Musik.